ARD Sounds.
Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. In diesem Gespräch geht es um den Tod eines Kindes. Also wenn ihr die Befürchtung habt, dass ihr auf dieses Thema sehr sensibel reagiert, dann holt euch zum Anhören noch jemand dazu, dem ihr vertraut und mit dem ihr dann hinterher darüber reden könnt. Und jetzt geht's los.
Ich bin ein Mensch, der viel über sein Inneres spricht und das finde ich auch heilsam. Ich finde es total wichtig, weil nur was ich annehme, kann ich auch versuchen. Ich habe jetzt kein anderes Wort wie zu heilen. Es ist ja nicht zu heilen, aber dass man zumindest wieder anpackt.
Sie haben vorhin von dieser Lebenslust oder Lust auf Leben gesprochen, die Sie immer noch haben.
Die habe ich.
Und die war auch nie weg?
Nein. Ich muss noch einiges machen hier, bevor meine Zeit kommt und deswegen ist auch die Lust so groß.
Mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Thorsten Otto.
Manfred May, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch.
Vielen Dank, dass Sie da sein darf.
Das ist ein Gespräch, ich habe es Ihnen im Vorgespräch schon gesagt, vor dem ich mich ein bisschen gefürchtet habe. Ja. Weil als ich die Vorbereitung gelesen habe und festgestellt habe, Ihr Sohn hieß Nick wie meiner. Er war 14, als er gestorben ist.
Ja.
Ich habe es Ihnen gerade auch schon gesagt, aber das ist so, wirklich so emotional für mich. Ich bin heute Morgen in sein Zimmer und habe geguckt, ob er wirklich ruhig schläft und habe mich da 30 Sekunden an sein Bett gesetzt. Ich glaube, kein Mensch kann sich vorstellen, was Sie erlebt haben und damit sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema, wenn man Sie kennenlernt. Ich habe es jetzt gerade ein paar Minuten erlebt.
Ja.
Man sieht Ihnen überhaupt nicht an, man merkt Ihnen nicht an, was Sie alles schon erlebt und erlitten haben in Ihrem Leben. Wie erklären Sie sich das, dass Sie offensichtlich noch so intakt sind?
Ja, das hat meine Psychologin auch mal, ich bin immer noch ein bisschen in psychologischer Behandlung, ich hatte ja ein schweres Trauma, wo das passiert ist. Und wir sind uns beide einig, dass ich wohl irgendwie so eine zweite Persönlichkeit entwickelt habe, die, wenn ich über Nick und über die Themen spreche, dann ist es diese zweite Persönlichkeit, weil ich selber als der Manfred May, der dann zu Hause ist.
Der seinen Sohn verloren hat.
Der seinen Sohn verloren hat, ich glaube, der könnte es einfach nicht oder ich könnte es dann so nicht, darüber zu sprechen. Da ist immer nur so viel Emotionalität drin bei mir, dass das wirklich wahnsinnig schwierig ist. Und deswegen habe ich auch so eine zweite Persönlichkeit entwickelt, die einfach diese Stärke hat, das auch nach vorne hin zu kommunizieren, weil es so wichtig ist.
Eine Persönlichkeit, die überleben wollte und überlebt hat.
Ganz genau.
Mit dem Schlimmsten, was einem Menschen, einem Vater, einer Mutter passieren kann überhaupt. Dabei ist ja das beileibe nicht das einzige Schicksal, das Sie erlitten haben. Sie haben, was habe ich in der Vorbereitung gelesen, insgesamt 25 Operationen schon hinter sich.
Ja.
Bandscheibe, Leiste, auch eine Herz-OP vor 20 Jahren.
Ja, Schulter, Knie, also da kann man sich fast alles aussuchen.
Was ist noch ganz an Ihnen, Herr May?
Der Kopf. Kopf ist eins der wenigen, die noch unberührt sind.
Aber jetzt, um da wieder ernsthaft zu werden, denken Sie sich manchmal, was kann ein Mensch überhaupt alles aushalten im Leben?
Ja, das denke ich mir oft. Und gerade wenn ich auch mal so ein bisschen so alleine für mich bin und ein bisschen reflektiere teilweise, das kann oft gar nicht sein, wo ich mir denke, das gibt's doch nicht. Und gerade so die letzten Jahre, ich habe ja Trachtenläden damals eröffnet, dann kam Corona, dann
sind Sie pleite gewesen.
Musste ich die verkaufen, also habe ich die hergegeben, dann musste ich meine Wohnung verkaufen, damit ich meine Schulden bezahlen kann. Und da denkst du ja, was soll noch passieren? Jetzt ist wirklich alles passiert und wenn man noch ein bisschen zurückdenkt, wie ich meine Mama so lange gepflegt habe, bis sie verstorben ist und. Und dann geht mein Sohn auch noch auf eine Art und Weise auf sowas Überraschendes und ich habe aber so eine Lust auf Leben und auf Weitermachen, dass ich einfach nicht aufgib.
Und das ist das Erstaunliche. Also im höchsten Maße erstaunlich, dass Sie eben nicht daran zerbrochen sind, sondern dass Sie daraus offensichtlich so viel Kraft ziehen, dass Sie sagen, ich will darauf aufmerksam machen.
Ja.
Ich will, dass es eine Vorbeugung, eine Prophylaxe gibt für Herzkrankheiten, für unerkannte Herzkrankheiten bei jungen Menschen, bei Kindern, bei Jugendlichen. Das ist Ihr Lebenszweck, Ihr Sinn jetzt.
Das ist meine Lebensaufgabe, solange ich noch hier bleiben darf. Und ich sage immer, ich habe zwei Säulen, die mir das Leben gerettet haben. Das ist meine Kathi, mit der
Ihre Lebensgefährtin?
Genau, mit der gehe ich jetzt ins achte Jahr. Die hat das alles mit mir mitgemacht und durchgemacht. Und es ist diese Stiftung, weil ich da so viel Gutes bewirken kann. Diese zwei Säulen halten mich so dermaßen fest und geben mir diesen Schub nach vorne, dass es einfach jeden Tag auch weitergeht.
So viele Narben an Ihrem Körper und die größte Narbe auf Ihrer Seele, die wird nie verheilen.
Gar nicht. Und ich sage auch immer, die Zeit heilt alle Wunden, die zählt in diesem Moment nicht.
Weil das stimmt nicht.
Du kannst diese Wunde nicht heilen. Du kannst lernen, die in dein Leben zu implementieren, aber sie wird nie heilen.
Es ist 4 Jahre her. Mhm. Nick war 14 Jahre alt.
Genau.
Gesunder Junge in der Pubertät.
Ja.
Und dann ist er an einem plötzlichen Herztod gestorben. Ich kann mir das, und ich glaube, es geht allen so, die uns jetzt gerade lauschen, nicht ansatzweise vorstellen. Wie haben Sie es geschafft, wenn Sie das wirklich auf den Punkt bringen, das zu überleben, den Tod Ihres 14-jährigen Sohnes?
Das ist eine Frage, ich kann die gar nicht so beantworten. Wie gesagt, zum einen war der Halt einfach da von meiner Lebensgefährtin, und die hat 2 Töchter mitgebracht. Also diese 3 Menschen haben mir so viel Halt gegeben. Ich habe ein relativ gutes Umfeld um mich herum, auch noch mit ein paar Menschen, die wirklich auch immer da sind für mich. Und ich glaube, ein großes Ding war, weil ich so zeitnah auch den Professor Haas kennengelernt habe von der Uniklinik Großhadern, der Chef
der Kinderkardiologie.
Und der sehr sensibel, und der hat relativ schnell gespürt, was ich brauche. Und dass mich das alles so schockiert hat und dass ich das irgendwie verändern wollte. Und der kam relativ schnell auf mich zu und hat gesagt, pass auf, wenn du mich ab heute duzt, dann mache ich mit dir diese Stiftung und die soll den Namen deines Sohnes bekommen.
Die Nikolaus-May-Stiftung.
Genau.
Deren Ziel es eben ist, mehr Aufklärung über Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Kindesalter, Früherkennung, all diese Geschichten. Nochmal zurück zu diesem unglaublich tragischen, schicksalhaften Ereignis. Sie merken, mir fällt es auch wirklich schwer, darüber zu sprechen, weil das unvorstellbar ist, finde ich. Sie haben es überlebt, weil Sie gesagt haben, Sie haben ein tolles Umfeld gehabt. Wie oft haben Sie trotzdem gedacht, ich kann nicht weiterleben? Das geht nicht weiter. Das hat alles keinen Sinn.
Ja, das ist da. Und ich bin ein Mensch, der viel über sein Inneres spricht. Und das finde ich auch heilsam. Ich finde es total wichtig, darüber zu sprechen und das, was passiert, irgendwie anzunehmen. Weil nur, was ich annehme, kann ich auch versuchen. Ich habe jetzt gar nicht das Wort wie zu heilen. Es ist ja nicht zu heilen. Aber dass man zumindest dieses Überleben einfach mit wieder anpackt und dabei ist.
Sie haben vorhin von dieser Lebenslust oder Lust auf Leben gesprochen, die Sie immer noch haben.
Die habe ich.
Und die war auch nie weg?
Nein. Die war nie weg. Ich habe sie ja zeitlang nicht gefunden, aber die ist immer da, weil sonst hätte ich ja das mit der Stiftung und da hätte ich ja sonst nichts mehr gemacht. Und ich glaube, es ist einfach nur eine Zeit für mich und ich muss nur einiges machen hier, bevor meine Zeit kommt, und deswegen ist auch die Lust so groß.
Der Tod von Nick kam ja wirklich völlig unerwartet. Es wurde dann, glaube ich, bei einer Obduktion eine unerkannte Herzmuskelentzündung festgestellt. Der war auch in dieser Nacht, als es passiert ist, nicht bei Ihnen, sondern bei seiner Mutter. Also bei Ihrer ehemaligen Frau.
Ja.
Wie haben Sie damals von dem Tod erfahren?
Also ich habe ihn am Sonntag, also es ist passiert von Sonntag auf Montag, ich habe ihn am Sonntag gegen 19.30 Uhr nach Hause gebracht. Er war eine ganze Woche bei mir. Es war die Weihnachtszeit.
Also Sie haben damals schon getrennt gelebt von Ihrer Frau?
Ja, wir haben schon getrennt gelebt. Wir haben uns zu dem Zeitpunkt aber wirklich auch immer noch gut verstanden und wir sind ein- und ausgegangen und alles war gut, alles war gut. Was mir im Nachgang aufgefallen ist, an diesem Abend hat er sich 2-mal von mir verabschiedet. Was wir sonst nie machen, der umarmt mich einmal, gibt mir einen Abschiedsbussi und das war's dann. Und da hat er das, an diesem Abend hat er das 2-mal gemacht, ist dann rein ins Haus, hat sich nochmal umgedreht und hat von der Terrassentür nochmal zugewunken.
Das hat er sonst nicht gemacht?
Selten, der ist dann einfach immer reingegangen.
Aber haben Sie ihm irgendwas vorher angemerkt? Ging es ihm nicht
null? Null.
War er fit?
Er war fit, er hat weder an Kurzatmigkeit irgendwie was gesagt, noch irgendetwas, was schließen lässt, da musst du jetzt zum Arzt gehen. In der Schule nicht, bei uns nicht, bei seiner Mama nicht.
Nee.
Der war auch beim Tanzen, der war bei den Olchinger Tanzfreunde. Da ist sogar der Oberste von den Tanzfreunden, ist ehemaliger Kommissar. Also auch ein sehr sensibler Mensch. Niemandem was aufgefallen.
Aber haben Sie sich an diesem Abend, als Sie sich verabschiedet haben von ihm, als Sie ihn zurückgebracht haben zu seiner Mutter, da schon gedacht, irgendwas ist?
Nein, noch gar nicht. Das kam
also kein ungutes Gefühl gehabt?
Überhaupt nicht. Ja, und dann war heute der Abend und dann... Das werde ich nie vergessen. Um 1.45 Uhr musste ich auf die Toilette, was bei mir nicht unüblich ist, dass man einmal in der Nacht muss man halt einfach raus. Um 1.50 Uhr, was nie passiert, nie, muss meine Lebensgefährtin auf die Toilette. Da waren wir beide wach und um 1.55 Uhr läutet das Telefon mit meiner Ex-Frau, die dann schreiend am Telefon ist und uns mitteilt, der Nick liegt zu Hause tot. Und wir haben das gar nicht fassen können. Ich hab noch.
Haben Sie das geglaubt in dem
Moment? Nein, eben nicht. Gar nicht. Ich sage nur zur Kathi, sage, der wird jetzt bestimmt gestürzt sein, weil vielleicht blutet er und sie meint halt wunder was und komm, lass uns jetzt dahin fahren. Und wir sind dann dahin gefahren und die Konstellation ist so, wenn man die Terrasse, wenn ich auf das Haus zufahre, sehe ich die Terrasse. Und der Vorhang war weg und das Licht war an und ich habe meine Ex-Frau weinend am Boden kauernd gesehen und dann wusste ich, es ist tatsächlich passiert. Und dann sind wir halt ausgestiegen, dann sind wir rein. Und was ich einfach nicht konnte, weil ich glaube, das hätte ich nicht überlebt, ich konnte nicht runtergehen in sein Zimmer.
Sie haben ihn nicht liegen sehen dort?
Ich wäre nie mehr hochkommen.
Haben Sie ihn dann bei der Beerdigung gesehen oder haben Sie ihn sich nie mehr angeguckt?
Nein, ich habe den so in Erinnerung, wie er sich bei mir verabschiedet hat.
Ist das die schönste Erinnerung oder ist das dieses Bild, wie Sie ihn in Erinnerung haben oder behalten wollen?
Ja. Definitiv. Also,
wie er sie zweimal umarmt?
Ja. Also wenn ich dieses andere Bild vor mir hätte, das mag ich mir gar nicht ausmalen. Vielleicht hat mir das auch ein bisschen darüber hinweggeholfen, dass ich das wieder so hinbekommen habe, wie ich es hinbekommen habe.
Sie hatten ein total inniges Verhältnis.
Sehr.
Was ja an sich, will ich sagen, ungewöhnlich ist, aber nicht unbedingt die Regel ist bei einem 14-Jährigen.
Ja, nein, ich bin so stolz auf Nick, weil er hat auch keinen Hehl draus gemacht, mich in der Öffentlichkeit zu umarmen oder der ist oft mit der Kathi, wenn wir mal zum Baden gegangen sind oder irgendwo hin, die zwei sind durchgelaufen, als ob das schon immer diese Familie ist und das war so ein lieber Mensch und auf was ich am allermeisten stolz bin, ist, dass mir der Nick 6 Monate vor seinem Tod hat er mir ein Lied gemacht. Das hat er selber komponiert, der Text ist selber und er hat es auch selber gesungen und das ist das Wertvollste, was ich von meinem Sohn noch habe und da bin ich so wahnsinnig stolz drauf.
Wie wütend hat sie das gemacht oder macht sie es vielleicht immer noch, dass so ein sinnloser Tod, das ist doch etwas, was einen zerreißen muss.
Ja, ich bin schon noch sehr, sehr wütend auf das Leben irgendwie, dass das passiert ist. Und wenn man meinen Lebenslauf mal von vorn bis hinten kennt und was ich schon alles erleben musste und dann kommt das noch mit dem Nick daher. Ich sage mir dann oft, wahrscheinlich habe ich schon ein paar Mal auf dieser Welt gelebt und da muss ich so ein böser Mensch gewesen sein, dass ich jetzt so viel leiden muss, wirklich
geben Sie
leiden.
Geben Sie sich tatsächlich manchmal eine Schuld?
Nein. Nein. Da sind wir alle völlig schuldlos. Wir haben immer alles getan, dass es ihm gut geht, dem Nick. Und nein. Und auch die Melanie, also seine Mama, war echt immer sehr, sehr lieb zu ihm und hat ihm versucht, alles zu ermöglichen, genauso wie wir auch. Also da trifft niemanden die Schuld.
Alles, was Sie erzählen, klingt danach, dass er wirklich ein großartiger Kerl gewesen
ist. Ja.
Haben Sie eine Vorstellung davon, wo er jetzt ist?
Ich tue mir schwer damit, ab und zu rede ich es mal ein, aber ich tue mir schwer damit zu glauben, dass er da oben ist, dass seine Seele irgendwo da ist oder wie auch immer. Ich tue mir da wirklich schwer.
Welcher Gott lässt sowas zu?
Zu.
Eine Frage, die Sie sich oft stellt.
Ja, die stelle ich mir oft.
Haben Sie das Gefühl, man hört sowas ja immer wieder von Menschen, die einen lieben Menschen verloren haben, dass sie mit ihm kommunizieren, dass da irgendwie noch eine Verbindung da ist?
Ich kommuniziere mindestens 2-mal die Woche mit ihm, weil 1 bis 2-mal die Woche gehe ich ans Grab, um eben bei ihm zu sein. Für mich ist es, ich besuche ihn jetzt in seiner neuen Wohnung, aber kommunizieren, man versucht, man wünscht sich, dass man was hört oder was irgendwas, dass irgendwas passiert, aber da kommt leider nichts. Oder ich kann nicht richtig zuhören, ich weiß es nicht.
Denken Sie manchmal drüber nach, wie es wäre, wenn Sie tot wären, ob Sie dann mit ihm Kontakt aufnehmen könnten, mit ihm kommunizieren könnten?
Ja, den Gedanken hat man mit Sicherheit mal, aber wie gesagt, es ist jetzt noch nicht die Zeit dafür. Und ich habe noch vieles vorher, ich konnte meinen kleinen Nick, dadurch, dass ich es nicht wusste, wie krank sein kleines Herz war, leider nicht das Leben retten. Aber ich kann das bei anderen Kindern.
Das ist ja genau das, was ich mir auch schwierig vorstelle, wie Sie da mit diesem Bewusstsein umgehen, dass der Tod vom Nick vermutlich hätte verhindert werden können, wenn es eben diese routinemäßigen Untersuchungen für Herz-Kreislauf bei Kindern schon gäbe oder gegeben hätte.
Das, was ich mir auch öfter denke, sicher wissen tut man es nie, aber die Chance wäre natürlich schon da gewesen oder wäre da. Vielleicht würde er noch leben, weil das wäre erkennbar gewesen im EKG. Eine Herzmuskelentzündung und man hätte da dementsprechend auch agieren können. Aber jetzt darüber nachzudenken, was wäre, wenn, ist der falsche Weg, glaube ich, weil man es nicht mehr verändern kann.
Und deswegen haben Sie eben die Nikolaus-May-Stiftung gegründet mit dem Professor Haas zusammen.
Genau.
Dem Chef der Kinderkardiologie in Großhadern.
Ja.
Der kam auf Sie zu, Sie haben es vorhin schon angedeutet. Genau. Und hat Ihnen das vorgeschlagen? Haben Sie sofort gesagt, ja, will ich, mache ich?
Ich habe so 4-5 Tage, bevor dieses Gespräch kam, schon immer zur Kathi gesagt, ich weiß nicht, wie ich es machen soll, aber irgendwie, ich würde ihn so gerne ansprechen, ob wir nicht gemeinsam irgendwas machen.
Hat der die Obduktion auch durchgeführt?
Ja, am Nick damals? Ja, der wurde dazugerufen und er hat eben meinen Sohn auch obduziert, weil man eben am Herz was gefunden hat. Ja, ich möchte jetzt fast schon sagen, das Gemeine war, ich habe damals einmal da angerufen, wo eben der Nick gelegen ist, um Auskunft zu bekommen, weil das war schon so lange her, das waren schon Wochen und ich hatte keinerlei Auskünfte über, warum ist mein Sohn verstorben und wie auch immer.
Sie wussten nichts, wochenlang?
Nichts. Um Gottes Willen. Und was dann also wirklich das Gemeine war, dann hat mir irgendwann die Kripo angerufen, weil sich nämlich der Arzt da beschwert hat, dass ich da angerufen habe und das soll ich doch bitte unterlassen.
Weil Sie wissen wollten, warum Ihr Sohn gestorben ist, woran?
Ja.
Und das hat man Ihnen vorgeworfen.
Ja.
Und dann?
Ja, dann bist du halt noch zorniger und noch wütender.
Und der Professor Haas?
Der war ein Wahnsinnsmensch. Von Anfang an, der hat mir alles mitgeteilt, wie und was war. Und er hat auch, ich habe so viele auch dumme E-Mails, hunderte von E-Mails bekommen, wegen Corona und warum ich meinen Sohn habe impfen lassen und, oh, und. Hunderte. Und der Professor Haas hat mir das immer bestätigt, dass das überhaupt nichts damit zu tun hatte.
Und jetzt seid ihr zusammengekommen?
Ja.
Und habt gemeinsam diese Nikolaus-May-Stiftung gegründet.
Genau.
Ziel die Früherkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Prävention. Schirmherrin ist, glaube ich, die bayerische Gesundheitsministerin.
Ja, und die Judith Gerlach.
Mhm. Schauspieler Max von Thun.
Ja.
Und ihr seid jetzt gerade dabei. Ihr wollt unbedingt den Alex Pavlovic vom FC Bayern, den Spieler, auch als Schirmherrin haben. Ja. Weil unter anderem der an derselben Schule war wie der Nick.
Genau. Ja. Der ging auch in Maisach an die Realschule. Und ich glaube, ein Ding unseres Erfolgs oder ein Teil unseres Erfolgs ist, weil wir haben eine Geschichte zu erzählen und das finde ich heute total wichtig. Ich bin betroffener Papa und ich habe eine Geschichte zu erzählen und das ist authentisch und das nehmen uns die Menschen ab.
Das, was ich auch nicht wusste, habe ich jetzt in der Vorbereitung gelernt, jeden Tag sterben 1 bis 2 Kinder am plötzlichen Herztod.
Unter 18. Es sterben jeden Tag 5 junge Menschen.
Vermeintlich gesunde junge Menschen.
Genau, junge Menschen und in der Medizin spricht man von jungen Menschen bis 40 Jahre. Da sterben täglich, können wir 5 Kerzen anzünden. Wenn man es im Gesamten sieht, versterben 65.000 pro Jahr an plötzlichen Herztod.
Insgesamt in
Deutschland? Insgesamt, über alle Altersgruppen verteilt. Und wie gesagt, diese Geschichte könnte einfach so wunderbar weitergehen, wenn ich mit dem Alex Pavlovic ins Gespräch komme.
Weil der natürlich ein wahnsinniger Multiplikator ist. Absolut. Auch den hören die Jungs und Mädels.
Ja,
und
sagen, der hat auch mein Sohn bestimmt mal irgendwann, mein Sohn hat jeden Tag in der Schule gerappt und gesungen und der war immer so happy drauf. Der ist dem Alex mit Sicherheit mal aufgefallen. Und wir versuchen es jetzt einfach, ob wir ihn gewinnen können, dass er uns da einfach ein bisschen unterstützt und hilft. Und das wäre so eine wunderbare Geschichte, die einfach weitergehen würde.
Warum gibt es diese routinemäßigen Vorsorgeuntersuchungen, was Herz-Kreislauf-Erkrankungen betrifft, bei Kindern noch nicht?
Ganz einfach, Geld. Es gibt bis zu uns jetzt in Deutschland keine Studie, die so umfangreich untersucht wie wir und so viele Zahlen auf den Tisch legen kann. Und es braucht die Politik und es brauchen wohl auch die Krankenkassen dazu, um zu entscheiden. Im Endeffekt ist die Entscheidung, ist die Prävention die günstige Variante oder die Nachsorge die günstige Variante?
Es geht letztendlich schlichtweg um Geld. Und es rentiert sich in Anführungsstrichen nicht für die Kassen oder für die Krankenhäuser, weil es dann doch letztendlich zu selten ist. Kann man das so pauschal sagen?
Ich sehe es anders.
Ja.
Wenn ich vielleicht noch eine Zahl sagen darf, man soll immer ein bisschen vorsichtig sein, aber das vom Statistischen Bundesamt, jedes Jahr versterben 330.000 Menschen am Herz-Kreislauf. Das sind fast 100.000 mehr wie an Krebs. Und jetzt überlegen wir uns einmal, wenn jedes Kind mit 12 bis 14 Jahren eine solche Untersuchung bekommt, wie viele von den 330.000 müssen nicht sterben?
Aber was sagen die Kassen?
Noch nichts.
Was sagt die Politik?
Weil wir noch nicht so weit sind, dass wir jetzt dieses Thema rangehen können. Also die Judith Gerlach ist ein absoluter Fan unserer Untersuchung und meiner Stiftung. Und deswegen hat sie auch die Schirmherrschaft übernommen.
Es gibt eine große Studie seit 2 Jahren, Hand aufs Herz.
Hand aufs Herz.
Wollt ihr 10.000 Kinder und Jugendliche eben untersuchen.
Richtig.
Um herauszufinden, wie es um die Herzgesundheit steht.
Ja. Wir haben jetzt in gut 2 Jahren 3.058 Schüler untersucht.
Das heißt, ihr habt vermutlich schon Leben gerettet.
Ich kann sagen, wenn wir jetzt die anderen Zahlen mal weglassen, das Wichtigste, wir haben 5 schwerkranke Kinder entdeckt. Und jetzt ist die aktuelle Zahl, die weiß ich aktuell seit gestern, das 4. Kind operiert worden. Und von einem darf ich erzählen, vom Juri aus Olching. Der ist im November letzten Jahres, hat er die Untersuchung bei uns mitgemacht, war immer beim Kinderarzt, sportlich, alles, wie ein junger Mensch mit 12, 13 Jahren halt einfach sein soll. Ich kenne den persönlich, den Juri, ein Wahnsinnstyp. Und der hatte ein Loch im Herz, das war größer wie eine 1-Euro-Münze und die ist nicht entdeckt worden.
Wie gibt's denn das? Also der muss doch irgendwo im Sportunterricht oder weiß ich nicht, was der gemacht hat, aufgefallen sein. Nein?
Nix. Uns ist es aufgefallen, wir sind dann dran geblieben und wir haben ihn dann relativ zeitnah in Großhadern operiert. Und das Tolle, das ist für mich so unvorstellbar, eine Schülerin aus Olching hat in Eigenregie, nachdem ich da den Unterricht gemacht habe und nachdem die das erfahren hat, hat die einen Spendenlauf organisiert mit 1000 Schülern. Plötzlich stehen 1000 Schüler vor mir, im Rollstuhl, auf Krücken, in allen Situationen und haben diesen Spendenlauf mitgemacht. Das war 3 Wochen nach Juris OP und wen sehe ich beim Mitlaufen, den Juri?
3 Wochen nach einer Herz-OP, wo ihm ein Euro großes Loch im Herzen war, repariert wurde. Ja. Sie haben auch wieder mal einen sehr bemerkenswerten emotionalen Satz gesagt. Sie haben gesagt, wenn nur ein Kind durch eine solche Untersuchung gerettet würde, dann wäre Nix Tod nicht ganz umsonst gewesen.
Jetzt sind wir bei 4, beziehungsweise 5. 4 haben wir operiert von den 5. Und so geht's weiter. Wir haben bis jetzt von den 3000 Kindern über 900 rausgefiltert, die eine zweite Untersuchung benötigen. Das sagt doch schon alles.
Also das ist gar nicht so selten.
Nein, es ist nicht medizinisch lebensbedrohlich. Aber es sind einfach Themen, die sollte man bitte nochmal kontrollieren. Von erhöhten Blutfettwerten über Vitamin-D-Mangel. Fast jedes dritte Kind hat Vitamin-D-Mangel.
Was weiß man denn heute überhaupt über den plötzlichen Herztod bei Kindern, bei Jugendlichen? Was sind denn da die häufigsten Ursachen, außer Herzmuskelentzündung?
Ja, das ist die schlechte Lebensqualität teilweise. Das geht an beim Essen. Schlechtes Essen, immer mehr Fastfood, viel zu wenig Bewegung. Der Professor Haas hat letztens einen Satz gesagt, der war so prägend für mich. Aktives Nicht-Sporttreiben ist genauso schlimm für den Körper wie aktives Rauchen.
Genauso schlimm?
Ja.
Also wenn ich mich nicht bewege, speziell reden über Kinder, Jugendliche, dann ist das genauso schlimm, wie wenn die...
Ein Aktivraucher wäre. Und das sind einfach Punkte, die behältst du im Kopf, weil das ist so irre. Und man merkt es immer auch an den Kindern. Wir untersuchen ja auch den sportlichen Teil, wie die außer Form teilweise sind und. Dann, wie gesagt, erhöhte Blutfettwerte. Absolut prädestiniert für Herzinfarkt und dergleichen. Wir finden da wirklich viele Herzklappen. Man hat ja normal 3 Herzklappen. Viele haben nur 2 oder schließen nicht richtig. Wir haben Septum entdeckt. Was wir auch entdeckt haben, ist Long QT. Haben wir einige entdeckt.
Was heißt das?
Long QT ist, wenn zwischen den Herzschlägen der Abstand zu groß ist. Und dann sagt irgendwann das Herz vielleicht, jetzt mag ich nicht mehr, der Abstand ist so groß, jetzt höre ich aufzuschlagen.
Und das wird nochmal, Stand jetzt, nicht routinemäßig untersucht, weil die Kassen das nicht bezahlen.
Ganz genau. Die Kinderärzte wollen, wir kriegen auch Anfragen, wenn es soweit ist, wir sind mit dabei, diese Untersuchungen mit anzubieten. Aber es ist einfach derzeitig immer nur eine Geldfrage.
Und das ist Ihre Lebensaufgabe?
Total.
Herr May?
Jeden Tag.
Dass das tatsächlich irgendwann mal die Regel wird, dass alle Kinder einmal zumindest oder in regelmäßigen Abständen, ich weiß nicht, wie oft das nötig ist, auf eventuelle Herzfehler untersucht werden.
Also unser Wunsch ist es, dass es 2-mal passiert. Wir wären mit 1-mal schon dankbar. Mehr Dankbarkeit kann man gar nicht haben. 2-mal wäre optimal. Es sollte in der J1, sollte die erste Untersuchung passieren.
Ich kann mir nicht vorstellen, Herr May, dass irgendwer in entscheidenden Positionen bei den diversen Kassen, die es ja nun in Deutschland gibt, der dieses Gespräch hört oder der Ihre Geschichte hört, Ihre Geschichte kennt, sagt, na, wir machen weiter wie bisher. Es kann nicht nur um Geld gehen da. Da geht es um Menschen.
Ich hoffe, dass wir jemanden finden, der das heute hört von den Krankenkassen, der morgen auf meine Seite geht, auf die Nikolaus-May-Stiftung, sich meine Handynummer schnappt und mich anruft.
Wir werden dranbleiben, Herr May, auf jeden Fall. Sie kommen ja aus einem ganz anderen Leben letztendlich. Inzwischen sind Sie fest angestellt bei der LMU.
Bei der LMU, ja.
Klinik in Großhadern, sind da Projektleiter. Sie sind, um das mal so ein bisschen zusammenzufassen, Sie haben es vorhin schon gesagt, in München geboren, aufgewachsen, schwierige Verhältnisse in der Kindheit gewesen. Ja. Sie waren dann bei der Bundeswehr, Bürojob gemacht und dann haben Sie sich selbstständig gemacht. Computerspiele war das Business. Ja. Und was vielleicht der eine oder die andere noch auf dem Schirm hat, Sie haben damals die Movie Card erfunden.
Genau.
Richtig? Erklären Sie noch mal kurz, was das war.
Dass Sie das wissen.
Ja, weil das fand ich so überraschend. Ich glaube, viele können sich noch so ein bisschen daran erinnern. Was war das genau?
Die Movie Card war eine Mischung zwischen Glückwunschkarte und einer DVD. Und mich hat das so wahnsinnig verärgert, weil diese Großen damals immer, Drogeriemarkt Müller, Mediamarkt Saturn, wie sie alle heißen, die haben sich immer die Preise um die Ohren geschlagen. Mhm. Und ein Beispiel, Herr der Ringe, Teil 1, kam damals auf den Markt für 9,90 Euro. Ich habe für meine Kunden 30.000 Units eingekauft für 17,50 Euro. Wir sind dann zu den Märkten gegangen, haben alle leer gekauft, um da noch zu bekommen. Und da habe ich gesagt, nee, da muss was passieren, ich muss aus diesem Preiskampf raus. Und habe die Moviekarte erfunden. Und da wurde die Glückwunschkarte, die wurde designt zum jeweiligen Film. Der Film steckte vorne drin und das war fantastisch.
Das war ein Riesengeschäft, das war ein Riesenerfolg. Weil die Idee ist ja wirklich gigantisch.
Ja. Johnny Depp Schokolade 40.000 Mal verkauft.
War das auch dieses Business, über das Sie George Lucas damals getroffen haben?
Ja, das wissen Sie auch.
Star Wars Erfinder?
Was?
Unfassbar.
Wir haben dem eine Moviecard gemacht und die durfte ich ihm persönlich überreichen.
In Los Angeles oder wo war
Nein,
das?
In Berlin.
In Berlin, okay.
Zu Episode 2. Unfassbar, dass dieser Mensch vor mir steht. Und ich glaube, es gibt nur noch einen größeren Fan wie mich von Star Wars und das war mein Sohn. Der hat das mit mir geteilt, der ist ausgeflippt bei Star Wars.
Auch das hat euch verbunden.
Ja, das war unsere Gemeinsamkeit. Also Star Wars hin und her und dann darf ich irgendwann diesen Menschen kennenlernen, George Lucas.
Wie lange ist das her?
Oh, Episode 2, weiß ich nicht, wann kam die? Anfang 2000.
Ja, also das heißt, da war Nick auch noch gar nicht auf der
Welt. Ja, da war Nick noch kein Thema. Und dann steht ein Mensch, der 1,5 Köpfe kleiner ist wie ich, ist total schüchtern, ist ein total schüchterner Mann, steht da und ich darf ihm die Movie geben.
Hat er was gesagt?
Ja, er hat sich halt ganz normal halt bedankt und Ding. Und das waren vielleicht 2-3 Minuten. Es waren 20 Leute um uns herum gestanden. Also ein Aufgebot an Aufpasser und ich weiß nicht was alles. Er hat mir die Hand geschüttelt und hat eben da 2-3 Sätze gesagt und das war's.
Sie haben im Vorgespräch mit meiner Redakteurin gesagt, das hat Sie geprägt, diese Begegnung.
Ja.
Inwiefern hat sie das Leben beeinflusst oder verändert?
Nein, aber so eine Persönlichkeit kennenzulernen, der durch die Filme ja auch sehr viel verändert hat. Und wir haben ja festgestellt, wir zwei sind im gleichen Alter. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie auch Star Wars angeschaut haben.
Na klar.
Ich war im Kino, ich habe jedes 5-Mark-Stück an Taschengeld in Kinokarten investiert. Weil mir der Film einfach so geflasht hat. Und dann darf ich diesen Menschen kennenlernen. Und das ist doch Wahnsinn.
Aber auch das ist eine Erinnerung an eine Gemeinsamkeit mit Nick, die nie verblassen wird.
Oder? Gar nicht.
In Verbindung
Star
mit George
Wars
Lucas, mit Star
Wars. Immer auch mit meinem Sohn. Immer.
Können Sie das gucken noch?
Ja, im letzten war ich auch drin. Und da habe ich dann schon auch oft einmal so 1-2 Tage danach zu tun, weil das wäre wieder was gewesen, wo wir wieder gemeinsam im Kino gewesen wären und gemeinsam darüber gesprochen hätten und das gemeinsam erlebt hätten. Das fehlt mir einfach. Und wenn ich das noch sagen darf, was mir am meisten fehlt, wirklich am meisten, sind diese Sätze wie ich hab dich lieb, Papa oder gute Nacht, Papa, weil die werde ich meinem ganzen Leben nie mehr hören.
Und die kann man nicht genug und oft genug sagen. Das ist ja, was viele Väter versäumen oder auch Mütter und nicht tun, ihrem Kind zu sagen, wie lieb sie es haben. Und wenn der Kleine oder die Kleine das dann zurückgibt, das sind genau die Momente, um die es geht.
Ich darf ja oft so Elternabende sprechen und da sage ich ja oft, liebe Eltern, bitte seht es als Privileg, dass ihr diese Sätze bekommt und gebt sie auch dementsprechend zurück.
George Lucas, Star Wars, die Moviecard.
Ja. Angelina Jolie.
Haben Sie auch kennengelernt?
Ja.
Hat die auch eine Moviecard gekriegt?
Nee. Nee, die habe ich da. Bei Tomb Raider war ich zur Kinopremiere eingeladen. Ja. David Carradine habe ich kennengelernt.
Mr. Kung Fu.
Ja.
Die Älteren werden sich erinnern.
Absolut. Und Otto bei Ice Age 1.
Ja.
Otto hat mehr und lauter über den Film gelacht wie das ganze Kino.
Ja.
Der ist sogar drin geblieben, der hat den ganzen Film angeschaut. Bemerkenswert.
Also dieses Kinogeschäft mit der Moviecard, da waren Sie drin, haben Sie Erfolge gefeiert. Und dann haben Sie es verkauft und als Trachtendesigner nochmal wieder ein neues Business aufgestellt. Ihr Leben, man kann das alles nicht erfinden. Diese Amplituden sind so wahnsinnig nach oben und nach unten.
Nach unten.
Das ist irre. Denken Sie auch darüber manchmal nach, was das ist mit Ihnen, dass Sie so überhaupt nicht irgendwo
so eine Nulllinie
in der Mittelmäßigkeit oder auf einer Nulllinie dahin schweben, sondern dass das nach oben und nach unten die irrsten Ausschläge sind?
Sie glauben gar nicht, wie oft ich schon fast, ich habe das Gipfelkreuz schon oft gesehen mit dem, was ich gemacht habe. Und dann rutscht es wieder
wahnsinnig
aus
viel Geld verdient.
Und dann geht es wieder ab. Ja, gutes Geld verdient.
Wie sind Sie auf die Dirndl-Geschichte gekommen? Was hatten Sie mit Dirndl oder Lederhosen zu tun?
Es gab noch eine Zwischenstation nach der Moviecard. Da hat mir ein Unternehmen in Wiesbaden angestellt, auch im Filmbereich. Die haben Lizenzen. Ja. Wir haben die größte Bud Spencer-Ding zum Beispiel gehabt an Lizenzen und wie auch immer.
Ich bin ein riesen Bud Spencer.
Ja, ja. Ach, ja klar. Ja, dann bringe ich immer zusammen.
Ich habe sogar so T-Shirts.
Und dann waren wir mal in der Stadt, das war Sommer, und da kommen zwei junge Mädchen zu mir her und die hatten jeweils ein Dirndl an und ich sage immer, das Dirndl war vielleicht 5 Zentimeter breiter wie ein Gürtel. Also so, das hat hinterm Popo sofort aufgehört.
Ein Schlampendirndl, wie man sagt.
Ja, oder viele sagen dann immer, ja, euer Faschingstracht oder wie auch immer. Ja. Nein, ist es nicht. Wir haben eine wunderschöne Tracht, wenn man es richtig macht. Und da haben wir gedacht, na, also was die anhaben und die laden mich als Münchner da ein oder was, das kann ich besser. Dann habe ich ein Jahr lang recherchiert und habe nach Lieferanten gesucht, die für mich schneidern und wie auch immer. Das habe ich dann auch gefunden. Dann haben wir uns Stoffe ausgesucht. Dann habe ich angefangen, wie würde mir ein Dirndl gefallen? Habe das alles zusammengestellt, die haben das für mich geschneidert. Und dann war ich in Berlin auf der Fashion Week und habe da gleich einen Preis gewonnen.
Trachtenwahnsinn hieß Ihr Geschäft,
ja,
gell?
Ja.
Ihre Marke.
Ja, und die war wirklich bekannt. Es gab Zeiten in München, da haben Ihnen 6 von 10 Leuten gesagt, habe ich schon mal gehört. Mit dem Logo auch und so.
Und dann kam Corona und dann haben Sie gesagt, das hat mich platt gemacht.
Das zweite Jahr war dann 2 Jahre ohne Wiesen und ich habe erst 2016 angefangen mit dem Trachtengeschäft. Und dadurch, dass das so gut gelaufen ist und dass ich so viel gemacht habe, war ich im permanenten Wachstum. Ich habe angefangen mit 7.000 Euro und im letzten Jahr vor Corona für über 250.000 schon eingekauft. Also es ist ja irre in 3 Jahren. Und ja, dann kam Corona, das erste Jahr haben wir uns mit Masken über Wasser gehalten. Wir waren die Ersten in München, die mit Trachtenstoffen Masken designt haben. Ich habe den ganzen Laden umgebaut, wir haben nur noch mit Nähmaschinen gemacht.
Kann mich erinnern.
Und ja, dann ging das da weiter. Dann kam das zweite Jahr und habe ich gesagt, nein, bevor ich jetzt noch mehr Schulden aufhäufe, weil keiner kauft Tracht, egal wie lange die Leute bei mir im Laden waren, habe ich gesagt, nein, wir hören jetzt auf. Ich habe meine Wohnung verkauft, aber ich bin schuldenfrei.
Ihr Sohn Nick war damals 13.
12, 13, 12,
13. Ja. Stimmt es, dass er gesagt hat, Papa, ich verzichte auf mein Weihnachtsgeschenk, weil du hast ja nichts mehr?
Ja.
Ja. So war er.
Demütigkeit ist was, was der Nick hat, und Ungerechtigkeit. Was ich vom Nick gelernt habe, und das ist mit Sicherheit auch ein großer Teil davon, warum ich das heute mache, der ist für andere Menschen eingestanden, ohne was zu erwarten. Und das habe ich irgendwie jetzt übernommen einfach von ihm.
Wenn Sie so auf Ihr Leben gucken, das würde ja noch ganz lange hin sein bei Ihnen, Sie sollen 100 werden und noch viel Gutes tun.
Das wünschen uns alle, ja.
Ja. Was ist das Erste, was Ihnen einfällt? Wir haben es gerade schon angerissen, diese unglaublichen Höhen und Tiefen. Was ist Ihr spontaner Gedanke dazu?
Der Überlebenskampf schon mein ganzes Leben. Das habe ich schon als Kind gehabt. Ich habe mir auch als Kind immer so kleine eigene Welten geschaffen, um das, was alles erlebt worden ist. Ich habe einen sehr bösen Vater gehabt. Der war nicht ganz korrekt zu meiner Stiefschwester. Es gab dann Gerichtsverhandlungen, wo das meine Mama erfahren hat, hat sie uns 2 gepackt und wir haben auf Luftmatratzen ein neues Leben begonnen. Und das ganze Leben bis hin zu den Operationen, bis hin zu den ganzen Lebensläufen mit den Unternehmen, was ich gehabt habe, bis hin zum Nick, war mein ganzes Leben immer ein Überleben.
Was denken Sie, wenn Sie solche Sätze hören, Gott oder wer auch immer, bürdet jedem nur das auf, was er auch ertragen kann? Gibt ja Menschen, die so.
Erstaunlicherweise haben mir das schon ein paar Leute gesagt.
Ja, ja.
Du kriegst nur so viele Prüfungen, die du auch schaffst.
Jetzt unter uns, ich halte das für völligen Blödsinn.
Ich auch. Ich möchte da auch.
Aber eben, die gibt es, ne?
Ja, ja, und ich antworte immer höflich, weil ich könnte da auch mal ganz anders aus der Haut fahren, weil das ist, wie Sie schon sagen, das ist Schwachsinn.
Diese Leute, die sowas postulieren oder von sowas überzeugt sind, die können sich alle überhaupt nicht ansatzweise vorstellen, was sie erlitten haben.
Ja. Die müssen das erst einmal, wie Sie sagen, ansatzweise erleben und dann nochmal drüber nachdenken, was man sagt.
Sie haben vorhin gesagt, es gibt 2 Gründe, warum Sie noch Lust am Leben haben. Das eine ist die Aufgabe, eben über Herzgesundheit aufzuklären bei Kindern und Jugendlichen, gucken, dass es viel, viel besser wird in Zukunft, dass es eine regelmäßige Vorsorge gibt. Und der zweite Grund ist Ihre Lebensgefährtin.
Ja.
Die Kathi heißt sie, glaube ich. Ja. Mit der sind Sie seit 7 Jahren jetzt zusammen. Stimmt es, dass ihr euch kennengelernt habt in einem Club oder in der Disco, wie man vorher gesagt hat, und das Schuld daran letztendlich ihr ungebügeltes Hemd, ihr schlampiges Hemd ist? Ist das richtig so?
Ist total richtig, ja. Ich bin seit gut 30 Jahren DJ. Aber an diesem Abend war ich in diesem Club eben privat drin. Aha. Und ich habe mir gerade ein frisches Hemd bestellt von einem großen Versandhaus. Und dann packe ich das aus und ich habe da keine Lust mehr gehabt, das am Abend noch zu bügeln. Und da hat man ja immer diesen viereckigen Knick da drin. Und dann habe ich das angehabt und dann laufe ich so durch. Und dann steht sie vor mir und die war da mit der Freundin drin, die kannte ich. Kathi kannte ich nur vom Sehen her. Und dann sagt die Kathi, sag mal, hast du keine Frau zu Hause, die dir das Hemd bügelt und dich so rausgehen lässt?
Das war ihr erster Satz?
Ja, ja. Und natürlich habe ich dann gesagt, nee, habe ich nicht zu Hause. Und mei, mich stört das nicht. Und so sind wir dann ins Reden gekommen. Und die war schon immer so höflich frech von ihren Antworten her. Und so. Und das hat mich so fasziniert. Und ich habe dummerweise vergessen zu fragen, wie sie heißt.
Und dann?
Und dann war ich zu Hause. Dann habe ich ein paar Leute da angeschrieben, eben von der Disco. Sag mal, wie heißen die, mit der ich mich da unterhalten habe? Und dann haben sie irgendwann ihren Vornamen gesagt. Und dann habe ich so lange auf Instagram gesucht, bis ich es gefunden habe, an dem Foto dann erkannt habe. Und dann habe ich sie angeschrieben.
Und das ist jetzt 7 Jahre her? Oder länger? Das ist
gute 7 Jahre her. Ja.
Ohne die Kathi, wären Sie heute noch hier? Hätten Sie das überlebt, den Tod von Nick?
Schwer zu sagen, aber die hat einen so immens großen Einfluss auf mein Leben, positiv. Also es ist nicht, dass ich sie mich da unter den Scheffel hatte oder wem. Sie ist nur positiv zu mir und gibt mir so viel Halt. Ich kann dir gar nicht genug danken, der Kathi, was sie für mich tut und wie sie für mich da ist. Ich habe doch schon einiges erleben dürfen durch Trachtenwahnsinn, durch meine Zeit an Clubs aufzulegen und wie auch immer. Aber so ein Mensch läuft da nur einmal über den Weg. Und ja, das ist die Kathi. Und jetzt gehen wir ins 8. Jahr. Wir haben jetzt Ende Juli, haben wir Jahrestag. Und
vielleicht ist sie ja ihr Engel.
Das kann sein.
Ohne den sie das alles nicht überlebt hätten oder überstanden hätten.
Das würde ich unterschreiben.
Können Sie sagen, wie sie ihr ganzes Leben geprägt hat? Also kann man das auf den Punkt bringen? Was ist das Wichtigste, was Sie über das Leben gelernt haben? All diese Höhen und Tiefen.
Ein respektvoller Umgang mit anderen Menschen und vor allen Dingen das Leben genießen. Ich sitze in der Wiese an unserem See draußen und gehe bewusst mit meiner Hand übers Gras, um das bewusst wahrzunehmen, was ich erleben darf.
Konnten Sie das vorher auch schon?
Nein, das ist doch für jeden normal.
Weil es einfach so selbstverständlich ist.
Ganz genau.
Oder man glaubt, dass es selbstverständlich ist. Ja. Was können Sie nicht mehr, seit Nick nicht mehr da ist?
Ausgelassen feiern. Diese Ausgelassenheit, ich war so ein lustiger Mensch, ich habe Tod und Teufel unterhalten können und alle haben gelacht und ich wurde immer eingeladen, weil ich so lustig war. Das ist weg. Ich kann schon noch lachen, ja, ich kann auch bis zu einem gewissen Punkt lustig sein, aber ich kann nicht mehr dieses ausgiebige Feiern, Stichpunkt vielleicht Oktoberfest, da sitzt man da und gerade ist alles lustig. Nein, es ist nicht mehr lustig.
Haben Sie seitdem weniger oder mehr Angst vor noch einer Katastrophe oder vor Ihrem eigenen Tod oder vor dem Tod von anderen lieben Menschen?
Mehr. Ja, das wurde mir letztlich erst bewusst und da habe ich auch mit der Kathi drüber gesprochen. Ich war letztlich einmal im Keller und musste da was umräumen und habe mein Handy nicht dabei gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, was ist jetzt, wenn mir was passiert, ich falle jetzt um, habe kein Handy dabei. Und ich bin wirklich auch jetzt Kathis Kindern gegenüber da weggehen oder die große Fahrt Motorrad oder wie auch immer, da habe ich deutlich mehr damit zu kämpfen und zu tun, wie vor dem nächsten Tod. Und auch bei mir, also ich gehe wirklich nicht mehr ohne Handy aus dem Haus, weil ich nie weiß, ob ich es nicht doch brauche. Und das kriege ich auch, glaube ich, nicht mehr raus.
Die Nikolaus-May-Stiftung, die möge allen Erfolg der Welt haben. Herr May, was wir tun können hier bei Bayern 1, werden wir tun. Ich hoffe, dass der Alex Pavlovic sich meldet bei Ihnen.
Alex, melde dich.
Ja, FC Bayern, geht so, meldet euch, tut Gutes.
Ja.
Für die Nikolaus-May-Stiftung, für die Früherkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen.
Ja.
Damit, wie viele Kinder habt ihr jetzt eben schon gerettet? Was haben Sie vorhin gesagt, 4 oder 5?
5, die schwer krank waren. Wir haben jetzt gute 3.000 untersucht. Wir haben noch 7.000 vor uns.
10.000 wollt ihr insgesamt.
Wir brauchen im Jahr ca. 300.000 Euro an Kosten, an Spenden, die wir erreichen müssen, um so ein Jahr gut rumzubringen. Viel geholfen hat uns Sternstunden. Die waren Wahnsinn, wo die auch von diesem Thema erfahren haben. Das hilft uns gerade noch ungemein bis nächstes Jahr.
Aber am meisten könnten die Krankenkassen helfen.
Na klar, wenn sie es übernehmen.
Wenn die sagen, wir übernehmen die Kosten für diese Routineuntersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen, ja, was Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Unentdeckte bei Kindern und Jugendlichen betrifft.
Und wenn ich das erreichen darf, dann ist der nächste Punkt, dann gehe ich sofort drauf, das nächste Ziel zu erreichen. Ich möchte gern in München das erste Kompetenzzentrum für Herz-Kreislauf-Untersuchung eröffnen. Und das wäre das nächste Thema, wenn die Krankenkassen das übernehmen.
Eins nach dem anderen, Herr May.
Ja.
Aber mit Ihrem Willen, mit Ihrer Hartnäckigkeit kriegen Sie das auch noch hin. Wir sind ja noch jung.
Absolut, absolut. Ich glaube an mich und ich glaube an den Professor Haas. Wir sind der Dreamteam und
so wird es kommen. Herr May, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute Ihnen und vielen Dank, dass Sie diese Geschichte mit uns geteilt haben.
Danke sehr, dass Sie zugehört haben. Vielen herzlichen Dank dafür.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben. Praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.